Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb. Wir sprechen hier jede Woche aufs Neue über Themen rund um den Kinder- und Jugendfußball für Fußballtrainer, Trainerinnen, Eltern, Spieler, Jugendleiter, Kassiers, Vereinsvorstände, wem auch immer, alle möglichen Themen. Mir gegenüber sitzt wie immer der Sakko. Sakko, schön, dass du da bist.
Servus.
Und wenn du ein regelmäßiger Hörer bist, vor allem ein Hörer der letzten Woche, dann fragst du dich jetzt natürlich, was sagen Joscha und Sakko übers Viertelfinale des Deutschlandspiels? Da muss ich dich leider enttäuschen. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir nächste Woche, also dem Tag, an dem dieser Podcast hier rauskommt, in Südtirol sind. Denn wir sind einmal im Jahr für eine Woche mit dem ganzen Team in Südtirol. Und das geht sich nicht aus, weil wir das Podcast-Setup sozusagen nicht mitnehmen konnten. Und heißt, wir nehmen jetzt schon ein paar Tage vor dem Viertelfinale auf, können also erst in zwei Wochen oder wenn du das hier hörst, in einer Woche darüber sprechen, wie es war. Nichtsdestotrotz, Sakko, ich freue mich auf die Folge mit dir, denn wir haben einige spannende Punkte. Und weil ich jetzt gerade eben schon Südtirol gesagt habe, möchte ich da einmal kurz einen Hinweis an alle Trainerinnen und Trainer geben. Wir sind nämlich im Sommer diesen Jahres sehr, sehr viel unterwegs mit teilweise kostenlosen Fortbildungen beziehungsweise größeren Veranstaltungen. Und da gibt es eine ganze Reihe davon. Ich habe gerade eben Südtirol schon gesagt. Wir sind nächste Woche, also am 10., beziehungsweise diese Woche, wenn ihr das hört, am 10.7.
in Südtirol. Du bist ein bisschen durcheinander.
Wir sind am 10.7. in Südtirol bei Sand in Taufers für eine Trainerfortbildung, für eine kostenlose. Wenn du den Podcast hörst, ich packe alle Sachen in die Shownotes, alle Links und Anmeldungen. Wir sind unter anderem am 16.7., das ist ein Dienstag, in Eberbach für eine kostenlose Fortbildung.
Das ist meine Hut. Interessanterweise, wir kommen mit zwei Referenten auf diese kostenlose Veranstaltung, haben eine Demo-Mannschaft, ein brandneues Thema, nie da gewesen. Und ist auch ein bisschen die Generalprobe vor unserem Beitrag am, da kommst du bestimmt auch noch, glaube ich, drauf zu sprechen, KFK, dem Kinderfußballkongress des VfL Wolfsburg. Da erzählst du gleich was dazu. Aber kann nur jedem empfehlen, wer mich und in dem Fall jetzt Marian live auf dem Platz erleben möchte, ein bisschen quatschen möchte. Plus gibt es da eine sehr leckere Pizzeria nebendran. Heißt, wer mich einladen möchte auf eine Margarita, ich bin dabei.
Genau, du sprichst es an. Am 3.8. folgt dann die dritte kostenlose Fortbildung in diesem Sommer, nämlich beim KFK in Wolfsburg. Das ist im AOK-Stadion. Wenn du auf der Videoplattform unterwegs bist, dann wirst du wissen, dass wir das schon produziert und aufgenommen haben. Es wird dieses Jahr noch größer. Ich habe mir sagen lassen, es sind über 500 Anmeldungen schon. Also so langsam geht's da in die Vollen. Und es gibt auch noch eine vierte Fortbildung. Und zwar ist die in Oberösterreich, im LAZ Wels. Für alle, die in Österreich wohnen, denen wird das was sagen. Für alle Deutschen, die rund um Hamburg wohnen, wahrscheinlich nicht. Also vier Fortbildungen, die sehr, sehr spannend sind. Wir haben wieder versucht, da irgendwie das so ein bisschen zu streuen. Natürlich im Sommer treibt es auch uns eher Richtung Süden, zumindest was Südtirol und LAZ Wels angeht.
Umgekehrte Zugvögel.
Eberbach im Odenwald ist dann für die Leute in Süddeutschland was. Und für alle, die sagen, okay, ich wohne aber im Osten oder Norden oder Westen, mit denen können wir uns in Wolfsburg connecten bei der Fortbildung.
Ja, zumal wir auch schon bei Pauli waren. Also stimmt. Der Norden hat ja schon die Möglichkeit, an einer kostenlosen Veranstaltung teilzunehmen. Was, glaube ich, bei uns immer so ein bisschen rausfällt, ist der Westen. Da ist unser Draht nicht so gut da rein. Also im Ruhrgebiet oder was hatten wir noch keine kostenlose Veranstaltung.
Das ist ein guter Punkt. Wenn es hier jemand gibt mit einer sehr, sehr guten Infrastruktur und dem Willen, 200 bis 300 Kinder- und Jugendfußballtrainer auf einmal zu bewegen, dann gerne bei uns melden. Dann kommen wir auch in Pott in den kommenden Wochen beziehungsweise Monaten. Ein letzter Hinweis. Unsere Großfeld-Webinare, die gibt es jetzt auch im Shop. Also nicht nur die Live-Sachen könnt ihr bei uns angucken, sondern auch die ehemaligen von Hannes und von Emre zum Thema Großfeld. Schaut es euch mal an. Sehr, sehr spannende Themen, sehr, sehr gutes Feedback bekommen in letzter Zeit. Kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. So muss heißen. Lass uns aber inhaltlich einsteigen, Sakko. Erste Frage, mit der wir konfrontiert wurden, beziehungsweise die uns geschrieben wurden. Hallo Joscha, hallo Sakko. Die Vorbereitung auf die neue Saison geht für mich als Coach langsam in die Vollen. Ich übernehme zur neuen Saison eine Mischung aus ambitionierten 2012ern und 2011ern beziehungsweise 10ern. Wir starten bei uns in der Landesliga C-Jugend. Für alle Kids und Trainer ist es das erste Großfeldjahr. Ich habe mir gerade nochmal von Sakko das Webinar 2 zur Spielphase. Die gegnerische Mannschaft hat den Ball angesehen. Wichtiger Hinweis von uns, das ist das Spielprinzipien-Webinar, das wir Anfang des Jahres hatten. Dort geht es um das visuelle Tracking. Ich möchte das für uns nächstes Jahr gerne einführen, um das Ergebnisdenken rauszubekommen und auch die Motivation zu steigern. Es wird für uns körperlich sehr schwer werden, da wir zum großen Teil noch D-Jugendspieler haben. Deswegen möchte ich einen extra großen Fokus der Spieler und auch der Eltern auf die Entwicklung legen. 12x4 Liter Plexi-Säulen gestalten sich sehr schwierig für mich. Habt ihr eventuell noch andere Ideen, Vorschläge oder Beispiele für das visuelle Tracking? Sakko, führ doch einmal kurz aus, was du damals mit dem visuellen Tracking gemeint hattest. Auch hier bin ich mir sicher, hatten wir schon eine Podcast-Folge dazu. Ich packe das mal in die Shownotes rein. Aber erklär du doch mal kurz nochmal, was visuelles Tracking ist, in welchem Kontext du das siehst und was du an seiner Stelle tun würdest, wenn du jetzt nicht gerade die Plexiglas-Säulen zur Hand hast.
Also das erste Mal von diesem Konzept habe ich mitbekommen in einem Buch, das nennt sich Atomic Habits und ist von James Clear, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ist von James Clear, habe gerade eben nochmal nachgeguckt, bevor ich irgendeinen Scheiß erzähle. Es ging um Gewohnheiten aufbauen, beibehalten und so weiter. Und da war visuelles Tracking Thema. Wir tracken visuell zum Beispiel, wenn wir abnehmen wollen. Und ich starte jetzt mit 100 Kilo. Und eine Möglichkeit des visuellen Trackings ist, mich auf die Waage zu stellen. Dann steht da drauf 100 Kilo oder in der Woche drauf steht da 98,5. Und dann habe ich einen Indikator dafür, dass die Maßnahmen, die ich eingeleitet habe, nämlich auf bestimmte Nahrungsmittel zu verzichten, andere einen Plan aufzunehmen, was auch immer, dass ich da on track bin, quasi mein Ziel zu erreichen. Also dass ich jetzt ein Gefühl dafür habe, dass die gewählten Maßnahmen mich meinem Ziel näher bringen. Und wenn ich jetzt dieses Gewicht irgendwo aufschreiben würde, auf dem Whiteboard oder so, dann würde ich jeden Tag damit konfrontiert werden, wie meine Entwicklung ist und das würde meine kurz- und langfristige Motivation steigern. Im besten Fall ist das was, das man relativ regelmäßig ausführen kann, weil dann auch die Erinnerung oft da ist. Das Beispiel aus dem Buch Atomic Habits ist, dass ein Vertriebler in der Bank in Kanada mit 2 Einmachgläsern an seinem ersten Tag ins Büro kommt. In dem einen Einmachglas sind 120 Büroklammern und das andere Einmachglas ist leer. Und nach jedem Vertriebstelefonat, das er führt, nimmt er eine Büroklammer aus dem vollen Glas und legt sie ins leere Glas. Und in dem Moment, in dem er alle Büroklammern bewegt hat ins neue Glas, packt er seine Sachen zusammen und geht nach Hause. Der war dann dort mit Abstand der erfolgreichste Vertriebler, den die Bank je gesehen hat. Und ist dann auf zu höheren Aufgaben. Und das war eigentlich so das Paradebeispiel für dieses visuelle Tracking. Also ich komme morgens rein und bin motiviert dadurch, weil ich ganz genau was ich tun muss. Und das ist meine Gewohnheit quasi auszubauen von, ich führe diese Anrufe aus. Ich habe das dann übertragen in, wie sieht es für eine Fußballmannschaft aus? Und die Idee mit den 12 Plexiglassäulen, von denen gesprochen ist, wir haben eine Kabine mit unserer Mannschaft. Wir schrauben diese Plexiglassäulen an die Kabinenwand. Jede Säule umfasst 4 Liter für jede Woche des Monats ungefähr. Und nach jeder Trainingswoche oder nach jeder Trainingseinheit füllen wir die mit Flüssigkeit auf. Und so haben wir jeden Tag, wenn wir in die Kabine kommen, sehen wir, was wir schon geleistet haben, sehen, warum wir heute da sind, weil unsere Trainingseinheit einen Wert hat. Nämlich, wir kommen unserem Gesamtziel und unserem Monatsziel und unserem Wochenziel näher. Und wir definieren, unter welchen Voraussetzungen wir da was reinmachen können. Also wann ist ein Training ein gutes Training? Das muss man mit der Mannschaft einmal erklären. Wenn wir auf dem Platz ein gutes Training hatten, dann dürfen wir die volle Menge einschütten. Wenn es ein schlechtes Training war, dann entsprechend weniger. Du kannst eigentlich so vergleichen mit also 100% Training, also ein sehr gutes Training, 100 Milliliter, ein 50% Training, 50 Milliliter. Und genauso aber auch ein extrem gutes Training, auch mal 120 Milliliter zu sagen. Wir haben hier auch noch Gegenwiderstände. Eigentlich gutes Beispiel aus der letzten Podcast-Folge. Deine Trainingseinheit in der Halle, die eigentlich hätte in der Halle stattfinden sollen, es dann aber nicht gegen die verschoben werden musste, dann doch auf dem Platz. Das wäre so eine Trainingseinheit, die Potenzial hätte zu 120 Millilitern, weil es eben äußere widere Umstände gab, gegen die wir uns durchsetzen mussten und trotzdem ein sehr gutes Training absolvieren. Also, hey, wir haben uns nicht davon abbringen lassen, dass wir jetzt später angefangen haben oder nochmal ummodeln mussten und haben dann trotzdem auf dem Platz durchgezogen. Und das soll was wert sein. Genau, so dass sich eben Leistungsbereitschaft in jeder Trainingseinheit auch direkt lohnt und wir nach der Trainingseinheit sofort das Feedback bekommen. Heute haben wir Gas gegeben und heute haben wir uns die 100 Milliliter verdient. Ja, so ein guter Gesprächsanlass eigentlich nach jedem Training. War das jetzt ein 100 Milliliter Training, ja oder nein? Theoretisch auch mit jedem einzelnen Spieler zu sagen, hast du heute deinen Beitrag dazu geleistet im Training, dass wir ein 100 Milliliter Training als Mannschaft bekommen? Und letzte Woche hatten wir diesen Spieler, der sich emotional extrem aufregt und so. Wenn er jetzt ein Training zerschießt, dann könnte ich mit ihm halt genau darüber ins Gespräch gehen. Sagen, hey, wir haben Trainingsregeln, wir wollen dynamisch trainieren, wir wollen wenig Pausen, wir wollen Vollgas geben und nicht diskutieren. Das haben wir festgelegt vor der Saison, dass das für uns ein gutes Training ist. Dein Verhalten hat heute dafür gesorgt, dass wir in dem Training das nicht erreichen konnten. So, wie bekommen wir das nächste Mal dann besser hin? Genau, aber jetzt sind wir beim Punkt angekommen, haben weit ausgeholt, um das Konzept nochmal zu erklären, dass das Beispiel mit 12 Säulen an der Kabinenwand natürlich vielleicht nicht praktikabel ist, wenn ich keine eigene Kabine habe und die von vielen anderen Teams genutzt wird, dann ja, funktioniert das wahrscheinlich nicht so gut. Idee ist aber einfach irgendwas zu haben, wo wir eine Progression darstellen können über einen längeren Zeitraum hinweg. Heißt, ich könnte auch nur eine Säule oder einen Eimer oder irgendeinen Behälter, der 12 Liter umfasst oder wo ich die 12 Liter Grenze markiere, einzeichnen und den jedes Mal zum Training mitnehmen. Also dann ist es halt für jeden Monat eines Jahres oder der Saison und kann dann sagen, jede Trainingseinheit hat trotzdem ihre 100 Milliliter, weil wir in Summe in diesem Jahr ca. 120 Trainingseinheiten absolvieren werden. Oder abgeschwächte Variante daraus, was vielleicht für viele auch interessant sein könnte. So, wenn ich an CB-Jugend denke, wo Trainingsbeteiligung vielleicht zurückgeht, so dieses Büroklammerprinzip aufzunehmen und zu sagen, wir füllen irgendwas ein in einen Behälter. Wir müssen in diesen Behälter 100 Steine reinsetzen am Ende der Saison. Und ein Stein gibt es dann, wenn ein Training mit mindestens 70% aller Spieler in unserem Kader stattfindet. Heißt, dass es gar nicht so sehr um Trainingsqualität geht, sondern eben in diesen Altersstufen, die so ein bisschen schwierig sind, um Quantität der Spieler, also um Trainingsbereitschaft. Heißt, wir haben 20 Spieler im Kader, wenn 16 davon da sind, dann ist das ein Training, das berechtigt ist, dass wir einen Stein bei uns einfüllen. Und wir machen mit uns als Mannschaft aus, dass das Ziel ist, 100 solche Trainingseinheiten zu haben und wir erfassen dieses Ziel über das visuelle Tracken von, in dem Fall irgendwie Steinen in ein Schälchen oder so. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das nochmal eine Möglichkeit ist, dieses Prinzip anzuwenden.
Ich überlege gerade auch, also ich finde es generell gut, es vielleicht auch über die Trainingsbeteiligung zu lösen, vor allem im älteren Bereich, was man ja durchaus auch nehmen kann anstatt Wassersäulen. Es gibt auch von diesem Smoothie-Hersteller diese übergroßen Flaschen. Ich glaube, da gehen 1,5 Liter rein oder so, wo so lustige Sprüche drauf sind. Und dann kauft man sich dazu vielleicht so Plastik-Fußbälle, so kleine oder irgendwas, das man da reinfüllen kann und nutzt das dann als Tracking. Und dann hat man halt, weiß ich nicht, bis zur in der Hinrunde hat man halt 5 von diesen Flaschen, die lassen sich ja auch immer wieder auf dem Trainingsplatz transportieren, ist jetzt nicht zu schwer. Und am Ende vom Training wird es dann direkt im kleinen Kreis mit den Kids oder mit den Spielern und Spielerinnen aufgefüllt. Das könnte ich mir als praktikablere Variante vorstellen auch. Oder man nimmt Murmeln oder sowas.
Da fällt mir jetzt auch ein, du hast zum Beispiel einfach nur eine 1-Liter-Flasche. Und du weißt ja irgendwie am 1. des Monats, wie viel Trainingseinheiten und Wettkampfmaßnahmen zum Beispiel ihr habt. Wenn da 2 Wochen Ferien sind, dann hast du ja nur weniger Trainingseinheiten. Und das Ziel ist es am Ende jeden Monats, am Ende jedes Monats, ich glaube.
Ja.
So am Ende vom Monat die Flasche voll zu machen. Und dann zu sagen, okay, diesen Monat haben wir 8 Trainingseinheiten. Aber nur 2 Spiele, weil wir sind einmal spielfrei oder so, heißt, wir haben 10 Maßnahmen. Jede Maßnahme hat also einen Wert von 100 Milliliter und wir füllen einfach nur diese 1-Liter-Flasche für den Monat auf und haben da aber die gleichen Regeln. Nächsten Monat haben wir 20 Maßnahmen, da ist jede Maßnahme dann nur 50 Milliliter wert, in Anführungszeichen, oder ich nehme irgendwas, das 2 Liter Fassungsvermögen hat. Das wäre ganz cool, weil am Ende habe ich diese 12 Behälter am Ende der Saison und den ich den Spielern zeigen kann. Und mir fällt auch ein, ich beschrifte die Flaschen. Also Flasche im 1. Monat ist 1, die 2. ist 2 mit einem Edding. Und dann bei Flasche 3 zur Hälfte oder so ist Meilenstein 1. Und wenn wir den erreicht haben in der Zeit, dann machen wir Mannschaftsausflug. Wir gehen zusammen in den Europapark oder grillen oder übernachten oder was auch immer, was sie halt Bock haben. Da hast du mal Stein 2, 3, 4 und entkoppelst es dadurch quasi komplett von der Tabelle am Wochenende, sondern wir sagen, unter welchen Voraussetzungen wir ja füllen dürfen, nämlich gutes Training und belohne die ganze Mannschaft für Leistungsbereitschaft. Und genauso bei CBA-Jugend, da mache ich es ja über Trainingsbeteiligung, so dass die Spieler sich gegenseitig motivieren zu kommen. Hey, es sind 15 aktuell, die ein Spieler plus zugesagt haben. Hast du nicht noch Bock zu kommen, damit wir 16 sind, weil uns fehlen nur noch 5 Murmeln, damit der Trainer mit uns Burger essen und Bowling spielen geht. So, und sowas wäre irgendwie ganz geil. Also dadurch hast du halt Motivation, die losgelöst ist vom Ergebnis und bekommst die Kids dann erstmal auf den Platz.
Finde ich gute Hinweise. Ich hoffe, da war was dabei. Lass uns zum nächsten Thema springen. Und zwar hatten wir vor 2 Folgen eine Fragestellung eines Zuhörers. Und er hatte gesagt, er schickt uns noch eine 3. Frage nach. Die habe ich jetzt erhalten von ihm und die werden wir jetzt einmal ebenfalls kurz besprechen. Es geht nämlich wieder um das Thema Mannschaftseinteilung. Zur Herausforderung, es ist eine D-Jugend, die jetzt in die C-Jugend rüber wechselt. Und es ist so, dass sie jetzt zum ersten Mal einen C1-Kader mit den 2010ern und einen C2-Kader mit den 2011ern gestalten. Und der Trainer hat folgende beiden Fragen, die er gerne erörtert hätte. Ich lese die einmal vor. Und zwar, es gibt wohl viele Argumente, die für eine jahrgangsgetreue oder eine leistungsgerechte Aufteilung sprechen. Welche wäre das eurer Meinung nach? Vielleicht sollte man da auch Breitensport und NLZ unterscheiden. Und die 2. Frage ist auch, ob das Training gemeinsam für eine komplette C-Jugend, bei uns wären das insgesamt 45 Spieler, mit Stationstraining oder jeweils nach dem Team getrennt stattfinden soll. Ist, glaube ich, in dem Alter, Beginn C-Jugend, immer wieder Thema bei den Vereinen, vor allem mit dem Ziel einer leistungsgerechten Aufteilung. Was spricht da eher dafür oder dagegen? 2 Sachverhalte, vor allem in einem sehr, sehr speziellen Jahrgang, weil es eben nicht mehr Kinderfußball ist, sondern so ein bisschen ja, älter wird, vielleicht auch die Leistungsgedanken der Spieler selbst ein bisschen mehr sich ausbilden. Was würden wir sagen? Also was machen wir mit einer, so wie es jetzt hier in dem Fall ist, bei einer C1, C2, nach Jahrgang trennen, nach Leistungsfähigkeit trennen? Wie würdest du auf die erste Frage antworten?
Sakko. Also es ist ja deswegen Thema, weil es zu Konflikten führt. Entweder zwischen den Trainern oder in der Regel wahrscheinlich eher zwischen Eltern und Trainer. Und das ist deswegen oder kommt deswegen zustande, weil es super intransparent ist, wie entschieden wird. Also wie im Probetraining im Nachwuchsleistungszentrum. Da werden, oder Stützpunkt, zwei werden genommen und die anderen nicht. Da fragst du dich auch, warum. Und jeder sieht es irgendwie ein bisschen anders. Deswegen wäre mein Vorschlag und meine Idee zu sagen, wie schaffen wir es in diesem Prozess der Auswahl überhaupt maximal viel Transparenz zu bringen. Und es ist super schnell kommuniziert zu sagen, wir teilen nach Jahrgang. Wer das Alter hat, kommt hier rein und wer das Alter nicht hat, kommt dort rein. Das ist für jeden super klar, nachvollziehbar, verständlich. Wir müssen aber trotzdem die Fälle haben, wo es eigentlich für einen Jüngeren Sinn machen würde, in der älteren Mannschaft zu spielen, weil er vielleicht einfach vom Leistungsstand her weiterentwickelt ist. Und heißt, du hast dann wieder Einzelfallentscheidungen, die du wiederum danach nicht mehr kommuniziert bekommst, weil die Frage ist, ey, ihr habt doch nach Jahrgang aufgeteilt, warum darf der jetzt da oben mitspielen? Und dann musst du anfangen, sportlich zu argumentieren, obwohl du gesagt hast, du machst es nicht. Schwierig. Leistungsmäßige Einteilung ist persönlich mein Favorit. Auch wenn das konfliktbeladenste Modell ist, so vorzugehen. Denn die Einteilung hier ist natürlich auch super subjektiv. Idee oder Wunsch wäre, den Prozess, wie das zustande kommt, so transparent wie möglich darzustellen. Heißt, es muss am Anfang und vielleicht auch quasi am Ende der vorherigen Saison, wo diese Einteilung noch nicht war, klar an alle Eltern kommuniziert werden. Und zwar so, dass diese Informationen auch alle erreichen. Heißt, es ist ein Infoschreiben, es ist ein Elternabend, es ist eine Kontaktadresse oder Handynummer. Es sind vielleicht auch Infoschreiben in verschiedenen Sprachen. Das ist auch ein Thema, das wir bei uns intern häufiger diskutieren. Also, wenn ich weiß, dass die Eltern kein Deutsch können oder schlechtes Deutsch sprechen, dann muss ich nicht mit einem geschwollenen Brief um die Ecke kommen, der auch noch schön diplomatisch formuliert ist, dass mir keiner ans Bein pissen kann und erwarte dann von denen, dass sie es alles verstehen, ist halt schwierig. Also ich muss ja schon gucken, dass ich sie einlade, auch bei uns irgendwie in den Verein, und das schaffe ich vor allem, indem ich meine Hand ausstrecke und ja diesen Schritt entgegengehe. So, jetzt haben potenziell alle die Informationen, ja, wenn ich das über verschiedene Wege streue. Und dann muss der Prozess halt sein, wir machen 4 Trainingseinheiten, zu diesen Trainingseinheiten, die von mir aus im Stationstraining, was auch immer, stattfinden, kommen folgende X-Trainer. Dazu kommt noch die Jugendleitung. Es wird gesichtet, in Anführungszeichen, zugeteilt nach Leistungsstärke. Und dann ist es eine Entscheidung, die auf der Grundlage von den Meinungen von 6 bis 8 Personen getroffen wurde. Und das ist die Einteilung, die wir die nächsten 3 Monate fix lassen. Und danach quasi nochmal in den Trainerteams miteinander sprechen. Und auf diesen Elternabenden, wie auch im Infoschreiben, informiere ich zusätzlich darüber, warum wir das machen. Warum ist eine leistungsgerechte Einteilung gut? Und was hat es zur Folge? Zur Folge hat es ja potenziell, dass 2 Kids, die sie besonders gut kennen, nicht mehr zusammen trainieren oder spielen dürfen. Es hat zur Folge, dass Fahrgemeinschaften dann, wenn wir an unterschiedlichen Zeiten trainieren würden, was ich versuchen würde zu vermeiden, aufgebrochen werden und jetzt die Eltern mehr Aufwand haben. Und das ist ja das, was die nervt, was man ja auch versteht. Heißt aber, wenn wir es schaffen, dass diese ganzen Mannschaften parallel trainieren, ich den Prozess der Auswahl klar genug darstelle, dass es nicht eine Personenentscheidung ist, weil der Trainer den mag und den nicht mag, sondern eine Vereinsentscheidung, dann nehme ich super viel Konfliktpotenzial aus diesem ganzen Prozedere heraus. Übrig bleiben die 2, 3, die sich in jedem Format beschwert hätten. Und die sind mir egal. Entweder ich moderiere es weg oder sie haben die Freigabe, dann den Verein zu verlassen. Also jemand, der sich beschweren will, findet immer einen Grund, sich zu beschweren. Was soll ich denn da machen? Genau, so würde ich das Thema angehen.
Ja, ich tue mich schwer mit, also jetzt ohne zu wissen, was das für ein Verein ist, ich tue mich schwer mit diesem Trial, also dass man quasi Auswahlprozess hat in Form von diesen Trainingseinheiten. In der Theorie klingt das stimmig, in der Praxis ist es aber so, ja, irgendwie in meinen Augen vergiftet es die Stimmung von Anfang an so ein bisschen durch diese Trials, also durch diese Auswahltrainingseinheiten. Das sorgt direkt für irgendwie Spannung und Missmanagement. Ich weiß nicht, ob man das im Laufe der Saison, auch nach 3 Monaten, ob man das wieder eingefangen bekommt. Plus ist es auch organisatorisch sehr, sehr viel Aufwand. Aber so ja, richtig eine Lösung habe ich dafür auch nicht.
Nee, du brauchst einen transparenten Prozess und auch einen Prozess. Also du kannst nicht einfach hingehen und sagen, das ist jetzt die neue Einteilung. Und du brauchst einen Auswahl, also ein Vorgehen für die Auswahl, wenn du nicht ein anderes Selektionskriterium wählst, wie eben Alter oder keine Ahnung, du kannst auch in die C1 kommen, die Spieler, deren Eltern am meisten ehrenamtliche Dienste gemacht haben. Kannst du theoretisch auch machen, dann hast du einfach so eine Vereinstruppe, die C1. Heißt, wenn du willst, dass dein talentiertes Kind in die C1 kommt, musst du halt mehr Kuchen backen und mehr Fahrdienste übernehmen. Könnte man auch machen. Oder zu sagen, das ist Teil der Auswahl. Wir haben eine sportliche Einschätzung und wir haben die Einschätzung, deinen Beitrag zum Vereinsleben. Und dann kann ich halt sagen, du, mein Freund, du willst das jetzt hier einspielen, hast dich aber hier noch kein einziges Mal blicken lassen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dein Kind in die C2 zu stecken. Das ist keine sportliche Entscheidung, sondern auch eine Vereinsentscheidung. Ja. Also dein Sohn spielt zwar gut für die, also fußballerisch gut für den Verein, aber euer Beitrag als Vereinsmitglieder, der ist sehr gering.
Ja.
Aber auch, also alles hat Konfliktpotenzial, weil da so ein bisschen Welten aufeinanderprallen. Also dieses Thema, ich will das Beste für mein Kind. Und ich meine, diese Diskussion jetzt auch, die wir gedanklich aufmachen, die hast du ja auf jedem Leistungsniveau. Also du bist ja nie davor gefeit. Also du kannst in den untersten Klassen spielen, ist trotzdem C1, C2 eine Frage, obwohl du sagst, ey, die sind beide Schrott. Also überspitzt formuliert macht es keinen Unterschied. Und genauso hast du es auf allerhöchstem Leistungsniveau da auch nochmal.
Das witzig war, genau das Beispiel wollte ich auch bringen. In der Bundesliga-Mannschaft gibt es ja auch Leute, die unzufrieden sind. Und das passiert natürlich, wenn Leistung unterschieden wird. Und man muss sich eben vorher die Frage stellen, okay, was wollen wir als Verein sein? Und dann muss man es aber auch durchziehen. Was keinem hilft, ist, wenn das 50-50 Wischiwaschi ist, sondern wenn mir das Vereinsleben wichtiger ist und irgendwie dieser Zusammenhalt und dieses klare Stringenz, dann würde ich eher auf eine Jahrgangseinteilung gehen. Wenn ich sage, nee, ich möchte es ein bisschen leistungsorientierter, habe dann natürlich auch die Thematik, dass ich mir entsprechendes Klientel vielleicht reinhole, ja, das vielleicht ein bisschen anders ist und sage, naja, jetzt wird meine Leistung hier nicht gewürdigt, obwohl hier Leistung gepredigt wird, dann gehe ich halt woanders hin. Das kann natürlich auch sein. Es ist schwierig, es gibt da keine perfekte Lösung. Ich glaube, so wie du gesagt hast, es passiert auf jedem Leistungsniveau und man muss sich halt für irgendeinen Weg entscheiden am Ende des Tages. Jetzt angenommen, wir haben eine C1, wir haben eine C2. Wie würdest du denn bei einer sehr, sehr großen Anzahl dann trainieren? Würdest du das gemeinsam machen, auf dass du sagst, okay, man macht Stationstraining und vielleicht fängt man das auch da ein Stück weit mit ab? Oder sagst du, nee, klar, zwei getrennte Trainingseinheiten, unabhängig davon, wie wir es jetzt aufgeteilt haben? Also wie geht man mit einer sehr, sehr großen Trainingsgruppe um in dem Bereich, wo ich halt nicht mehr mit F-Jugendkindern oder E-Jugendkindern zu tun habe?
Also ich kenn kein Modell in diesem offenen System, wo ich die Rückmeldung bekommen habe, das funktioniert bei uns reibungslos. Also wo beginnt die Trainerverantwortung, wo hört sie auf, wer kommuniziert mit welchen Eltern, die Eltern sind dann sowieso die, dass die halt nur bestimmten Trainerinnen oder Trainern schreiben, mit die schon kennen von davor, und du bekommst diese Riesentruppe, die dann lange Zeit wahrscheinlich auch nicht zusammen trainiert hat, nämlich in der Vergangenheit, weil es unterschiedliche Jahrgänge sind, nicht so richtig unter einen Hut. Und dann habe ich eher das Gefühl, dass großes Stationstraining zur Beschäftigungstherapie wird. Also wir schleusen halt alle durch, dann kann sich keiner beschweren, alle haben ja das gleiche Training bekommen und ich teile die Grüppchen ab und zu nach Leistung ein, kann ich aber auch nicht jedes Mal machen, weil sonst sagen die Spieler, das ist die schlechte Gruppe, das ist die gute Gruppe. Und als Trainer in den Stationen hast du ja auch nie Bock auf die Gruppe, bei der es gar nicht funktioniert, wo die ganzen Querulanten drin sind, die gar keinen Bock haben. Jetzt kommen die, jetzt, also musst du mit denen trainieren. Das alles sehe ich jetzt Schwierigkeiten. Und dann musst du doch hin in den Wettkampf, also zum Wettkampf am Wochenende, musst du trotzdem wieder einteilen und hast die Diskussion mit, wer spielt in der Einzel-, wer in der Zweiermannschaft, hast du jede Woche, anstatt dass du es einmal am Anfang der Saison hast. Ich würde es nicht machen. Ich würde zwei Mannschaften einteilen, eben wie gesagt mit diesem Prozess und wir in den zwei Mannschaften trainieren. Ich würde aber durchaus darauf achten, dass wir organisatorische Themen so einfach wie möglich auch für die anderen machen. Heißt eben zeitgleiches Training, damit Fahrgemeinschaften weiterhin bestehen bleiben können. Am Wochenende vielleicht dennoch Freundschaftsspiele, wo wir Teams durchmixen, wo wir Mannschaften durchtauschen und bewusst nochmal darauf achten, dass so soziale Aspekte beachtet werden, wie Spieler, die sich schon kennen oder früher zusammengespielt haben, spielen dann an diesem Wochenende in dem Testspiel gegen Mannschaft XY auch zusammen. Oder ich mache das unter der Woche.
Und auch das Trainerteam untereinander tauschen. Also man kann doch, warum auch nicht, jedes zweite Training wird halt gewechselt oder jedes dritte Training, ist doch passend. Also ist ja auch eine Form der Wertschätzung, jetzt mal davon ausgehen, dass der aus Team 1 der Trainer besser ist als der andere oder erfahrener, dann kann man das doch auch ohne Probleme durchwechseln. Und theoretisch könnten die Inhalte wahrscheinlich auch gleich sein. Relativ gleich. Man müsste halt nur anpassen ein bisschen an der einen oder anderen Stelle, aber warum muss man sich da doppelten Aufwand machen?
Ja, also regelmäßig durchwechseln finde ich schwierig, weil du dann trotzdem, also wer ist Ansprechpartner für die Eltern von welcher Mannschaft? Das wird immer gleich bleiben und du hast dann den ganzen Orga-Aufwand, ja, aber die eine Mannschaft meldet sich ab für das Training bei eigentlich dem anderen Trainer und der muss jetzt dem anderen Trainer, der es diese Woche macht, melden, dass da zwei nicht kommen. Das ist ein Aufwand, aber grundsätzlich zu sagen, es gibt jeden Monat zwei Trainingseinheiten, da tauschen wir. Also fix nur für diese zweimal, das finde ich eigentlich ein cooles Modell, weil du, ja, wie du sagst, dadurch eine Wertschätzung in beide Richtungen gibst, sowohl diesem Trainerteam wie auch der Mannschaft, zu sagen, wir sehen euch als unsere C-Jugend an und nicht als unsere C1 und C2.
Da nochmal der Hinweis, nicht mit C1, C2 zu arbeiten, sondern mit Farben. Also wenn ihr die Farben Gelb und Blau bei euch im Verein habt, gibt es das Team Gelb und das Team Blau.
Bis mal jemand bei Fußball.de guckt.
Ja, mei, das ist halt Fußball.de/DFB. Sacco, vielen Dank. Kurze, knackige Folge. Wir sind jetzt erstmal in Südtirol eine Woche. Kamen da bestimmt viele Sachen, spannende Sachen und Themen, über die wir uns am Abendbrottisch gemeinsam unterhalten und die wir auch hier im Podcast auch mal aufgreifen können. Für alle, die es interessiert, denkt an die kostenlosen Fortbildungen. Ich packe den Link in die Shownotes. Im Sommer sind wir viel unterwegs. Wenn ihr auch generell Lust habt auf eine Fortbildung mit uns, auf ein Projekt mit uns, dann schreibt uns da gerne an info@advance.football. Und ansonsten darf ich euch unseren Shop ans Herz legen, wo sehr viele neue Sachen entstehen. Unter anderem, da vielleicht ein kleiner Teaser für alle, arbeiten wir gerade an dem ein oder anderen Kleidungsstück, speziell für Kinder- und Jugendfußballtrainer. Wenn du da Lust drauf hast, mit uns in den Austausch zu gehen und sagst, hey, das wäre vielleicht auch mal was für mich, dann gib uns da gerne auf diversen Kanälen Rückmeldung und wir geben dir Bescheid, sobald es da irgendwie was Neues gibt. Ich habe gestern die ersten Entwürfe davon gesehen, bin sehr, sehr angetan und genau, dann habe ich gesagt, mach mal einen Deckel drauf, bis zum nächsten Mal. Sacco, dir viel Spaß in Südtirol.
Dir auch, Josh.
Ciao.